Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 90 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, der 26. März. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater. Und bei mir ist in dieser Woche
Maximilian Amos. Ich bin Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Wir legen gleich los. Das sind unsere Themen. Das Thema der Woche, von Boulevard bis Fachmedium, die Vorwürfe von Colleen Fernandes gegen Christian Ulmen und die rechtspolitischen Folgen mit Einschätzungen der Deepfake-Spezialistinnen Charlene Pfeiffer und Janine Blocher. Giorgia Meloni ist mit ihrer Justizreform gescheitert, aber einen Sieg für den europäischen Rechtsstaatsmechanismus bedeutet das nicht unbedingt, erklärt uns Alessandro Bernardita. Die Umwelthilfe scheitert gegen BMW und Mercedes vor dem Bundesgerichtshof und wir haben eine Menge News über Lahav Shapira, einen korrupten Staatsanwalt, den Bundespräsidenten und die Kanzleiraumpflicht.
Der Aufreger der Woche.
Vor ein paar Tagen ging der Spiegel mit einer vielbeachteten Titelgeschichte raus, in der die Schauspielerin-Moderatorin Colleen Fernandes gegen ihren mittlerweile ja Ex-Mann Christian Ulmen, bekannter deutscher Entertainer, Schauspieler und was ich weiß, was er sonst noch so alles gemacht hat, schwere Vorwürfe erhebt. Titel der Geschichte war »Du hast mich virtuell vergewaltigt«, stand auf dem Cover drauf. Jetzt ist natürlich so, dass wir diese Vorwürfe nicht selbst haben überprüfen können und deswegen müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen kurz fassen, wenn wir jetzt diese Vorwürfe wiedergeben, die der Spiegel da recherchiert hat. Fernandes hatte, das ist glaube ich schon länger bekannt, jahrelang Probleme mit sogenannten Deepfake-Pornos, die ihre Person zeigen. Also Deepfakes sozusagen, also Bilder. Man kennt es ja mittlerweile, Bilder, Videos, wo dann ihr Gesicht mittels KI oder irgendwelcher hochentwickelter Software draufgespielt wird, so dass es eben relativ täuschend echt aussieht, als ob sie da drin gezeigt würde in diesem pornografischen Material. Die kursierten schon eine ganze Weile. Ich glaube, seit mehr oder weniger 5 Jahren hat sie dieses Problem und hat sich dann immer gefragt, wer das ist. Hat sogar eine eigene Doku darüber gemacht, die man sich in der ZDF-Mediathek angucken kann, wo sie so nach ihren Peinigern sucht, die ihr Gesicht da draufgepackt haben und das durchs Internet gejagt haben. Nun sagt sie in dieser Spiegelgeschichte, Ulmen habe ihr gestanden, dass er selbst dahinter stecke. Ob er sie nun erstellt hat, was ich aufgrund der Professionalität und dem, was ich bisher so darüber gehört habe, eher unwahrscheinlich finde, oder ob er sie nur verschickt haben soll, das geht aus der Spiegelrecherche nicht so ganz klar hervor. Vermutlich weiß man es aber aktuell auch einfach nicht. Außerdem soll er hinter ihrem Rücken demnach wohl Online-Beziehungen zu anderen Männern aufgebaut haben. Er habe wohl hunderte von Männern aus ihrem privaten, beruflichen Umfeld kontaktiert. Wie gesagt, alles bislang nur die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und soll auch eine erotische Geschichte verschickt haben, in der eine Gruppenvergewaltigung von Fernandes beschrieben werde. Alles also ganz schön heftig. Der Spiegel ist sich seiner Sache offenbar sicher. Fernandes hat wohl auch Tatsachen, die da genannt werden, an Eidesstatt versichert. Heißt, sie würde sich also strafbar machen, wenn sie da gelogen hätte. Ulmens Medienanwalt Christian Scherz teilte das in einer Presseinformation mit. Es handele sich um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung und es würden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet.
Genau, wobei diese eidesstattliche Versicherung, die müsste ja erst nochmal vorgelegt werden. Ne? Die eidesstattliche Versicherung an sich so erst einmal, die macht ja dann nichts. Das Ganze blieb jetzt ja nicht ohne Folgen, beziehungsweise man muss glaube ich dazu sagen, die Politik nutzt natürlich solche Ereignisse, um ihr eigenes Handeln dann damit nochmal neu zu legitimieren. Genau das passiert hier auch. Die Justizministerin Frau Hubig, die hat sich schon zu Wort gemeldet und einen Gesetzentwurf zum Schutz gegen digitale Gewalt angekündigt. Hörer unseres Podcasts werden sich erinnern, ich saß immer mal auf dem Podium mit Eckhard von Hirschhausen und Frau Hubig und da ging es auch schon darum. Bei Hirschhausen ging es aber nicht um Deepfakes mit Pornos, sondern es ging letztendlich darum, dass in irgendwelchen Fake-Videos auftaucht und dann angeblich irgendwelche Medikamente anpreist etc. Nur, dass ihr den Kontext habt. Darüber haben wir dann schon gesprochen hier. Letztendlich will man vermeintliche Schutzlücken im deutschen Recht gegen Deepfakes schließen, aber ob es das unbedingt braucht und ob es funktioniert, das ist umstritten, oder?
Genau, das ist umstritten. Manche Strafrechtler haben sich auch schon dazu geäußert. Unter anderem der relativ bekannte Hamburger Strafverteidiger Yves Georg hat in der Zeit auch einen Gastbeitrag dazu geschrieben. Den packen wir euch mal in die Shownotes. Und darauf hingewiesen, wie auch einige andere Stimmen jetzt in den letzten Tagen, dass das, was Ulmen da zumindest vorgeworfen wird, alles ja nach heutigem Recht schon strafbar sei. Also er nennt da die Fälschung beweiserheblicher Daten nach § 269 StGB, weil er sich da irgendwie unter ihrem Namen Konten auf sozialen Medien erstellt haben soll, auf LinkedIn zum Beispiel. Und da muss man mit einer Nutzungsvereinbarung dann irgendwie zustimmen, dass man alles so korrekt angibt, seinen Namen etc. Und Beleidigung hat er auch genannt, weil es eben eine ehrverletzende und herabwürdigende Darstellung sei, wenn man eine betroffene Person in einer kompromittierenden Sachlage darstelle. Verbreitung gewaltpornografischer Inhalte hat er noch genannt. Außerdem, das war jetzt in dem Beitrag nicht zu lesen, aber was natürlich auch mal kursiert, ist ja so der Schutz des Rechts am eigenen Bild, der ja auch strafrechtlich untermauert ist im Kunsturhebergesetz, glaube ich, und im Paragraph 201a StGB auch. Also da gibt's schon einiges und jeder hat ja irgendwie so ein bisschen eine Meinung dazu. Und ich bin eigentlich auch mal der Erste, der sagt, so dieses so mit auf irgendwie schlimme Dinge, die passieren, mit Symbolstrafrecht zu reagieren, so aktivistisch, sollte man besser lassen, weil das bringt meistens mehr Kollateralschäden als Nutzen. Aber wenn man sagt, jetzt so sexualisierte Deepfakes oder Deepfakes allgemein sind ein Problem, dann klingt natürlich diese Aufzählung von Strafvorschriften, die ich jetzt gerade genannt habe, so ein bisschen fragmentarisch. Also man klaubt sich so aus allen Ecken irgendwie was zusammen, wo es dann vielleicht in dem Fall jetzt strafbar sein könnte, so wie es dargelegt wird. Deswegen habe ich mich mal umgehört, ob das eigentlich jetzt wirklich so ist. Gibt es da Strafbarkeitslücken, wie Frau Hubig das insinuiert, oder braucht man das alles gar nicht? Und deswegen habe ich mich zum einen mit Janine Blocher unterhalten, die ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht in der Universität Konstanz und sagt zu Strafbarkeitslücken Folgendes.
Bei persönlichkeitsrechtsverletzenden Deepfakes sind die Tatbestände des Paragraphen 185 StGB, also der Beleidigung, und des Paragraphen 201a Absatz 2 StGB einschlägig. Letzterer bestraft das Verbreiten von Bildaufnahmen, die dazu geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden. Beide Tatbestände haben gemeinsam, dass nur die Verbreitung, nicht aber die Herstellung persönlichkeitsrechtsverletzender bzw. ehrverletzender Inhalte bestraft wird. Außerdem sind die Begriffe der Ehrverletzung bei 185 StGB und der Eignung zur erheblichen Ansehensschädigung bei 201a Absatz 2 StGB sehr vage. Gerade bei der Abbildung von Nacktheit von erwachsenen Personen und teils auch bei der Abbildung sexueller Handlungen wird diese ehrverletzende bzw. ansehensschädigende Wirkung verneint.
Und dann habe ich mir natürlich noch eine andere Stimme eingeholt. Das ist Charlene Pfeiffer, ist auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen. Die beschäftigt sich da vor allem mit Medienrecht und hat da an einem Forschungsprojekt teilgenommen und sich dabei auch unter anderem mit Deepfakes auseinandergesetzt. Und die stimmt Frau Blocher im Wesentlichen zu.
Das Strafrecht erfasst die Problematik von Deepfakes derzeit nicht ausreichend. Es berücksichtigt lediglich einzelne Aspekte, etwa in den 185 bis 187 StGB. Ein umfassender Schutz besteht jedoch nicht. Angesichts der potenziell tiefgreifenden Folgen für Betroffene erscheint eine spezifische strafrechtliche Regelung daher dringend geboten.
Okay, aber wo will denn das BMJV jetzt mit seinem Gesetz zum Schutz gegen digitale Gewalt ansetzen?
Das ja ist noch nicht final raus. Ich habe mich aber schon mal so ein bisschen umgehört, was da so drinstehen soll. Also man erinnert sich ja, es gab ja schon mal so eine Initiative im Bundesrat. Letztes Jahr im Sommer schon, das ist ein Gesetzesentwurf aus Bayern. Den hat man sich, glaube ich, so ein bisschen zum Vorbild genommen. Weicht davon aber noch ein Stück weit ab. Es ist wohl auch ein neuer Paragraph 201b StGB vorgesehen, nachdem sich dann eben strafbar machen soll, wer einen computergenerierten Inhalt an Dritte weitergibt und dadurch den Anschein erweckt, dass er ein tatsächliches Geschehen in Bezug auf eine andere Person wiedergebe. Und das ist wichtig, wenn dieser Anschein geeignet ist, dem Ansehen der betroffenen Person erheblich zu schaden. Also das ist, wie gesagt, so ein bisschen ähnlich aus dieser Bundesratsinitiative, aber ich glaube, da war das mit dem erheblichen Schaden noch nicht drin. Damit grenzt man natürlich den Anwendungsbereich so ein bisschen ein. Und dann haben wir noch einen 184k, der soll sich speziell mit sexualisierter, bildbasierter Gewalt befassen. Und dazu zählen auch die unbefugte Herstellung und Wiedergabe intimer und voyeuristischer Bildaufnahmen und also wie zum Beispiel Upskirting und Downblousing, aber eben auch Deepfakes, insofern sie intime Körperteile oder sexuelle Handlungen eben nachbilden.
Also Upskirting und Downblousing. Upskirting, das Fotografieren unter den Rock, und Downblousing, glaube ich, das Fotografieren in den Ausschnitt, ne, wahrscheinlich.
Genau, von oben in den Ausschnitt fotografiert, ja, Downblousing. Und eben, wie gesagt, also die Darstellung von intimen Körperteilen, sexuellen Handlungen, so wenn das gedeepfaked wird, wäre das nach diesem 184k strafbar. Und da soll dann mit der Herstellung schon tatbestandsmäßig sein, also nicht erst mit dem Verbreiten, sofern eine reale Person erkennbar sind und ist und sie natürlich auch nicht eingewilligt hat.
Mhm. Deckt das denn die Schutzlücken, die die beiden sehen, ab?
Ja, Frau Blocher sagt dazu Folgendes.
Einen konkreten Entwurf für eine Strafvorschrift zur Bestrafung persönlichkeitsrechtsverletzender Deepfakes hat der Bundesrat in der Vergangenheit schon vorgelegt. Es könnte sein, dass dieser Vorschlag auch vom Bundesjustizministerium mit aufgegriffen wird. Die danach vorgesehene Strafnorm knüpft allerdings auch an die Eignung zur Ansehensschädigung an. Es kann also erwartet werden, dass damit vergleichbare Auslegungsprobleme wie bei § 201a Absatz 2 StGB einhergehen. Auch wird die geschlechtsspezifische Dimension persönlichkeitsrechtsverletzender Deepfakes von dem Tatbestand nicht mit berücksichtigt. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass mit einer solchen Norm versucht wird, ein Einzelfänomen strafrechtlich zu erfassen. Das trägt aber nicht zur Rechtssicherheit bei und kann auch nicht darüber hinweghelfen, dass ein ganzheitliches und in sich konsistentes Regelungskonzept zum Schutz vor digitaler Gewalt fehlt.
Ja, und Frau Pfeiffer sagt dazu ebenfalls Folgendes.
Das postmortale Persönlichkeitsrecht sollte erfasst werden, um den Schutz von Ehre und Ansehen einer Person auch über den Tod hinaus sicherzustellen. Die Fokussierung auf eine erhebliche Schädigung ist kritisch zu sehen. Eine zu enge Definition könnte den Schutz Betroffener unterlaufen, da auch weniger gravierende Eingriffe das Persönlichkeitsrecht beeinträchtigen können.
Ja, und Frau Blocher fordert außerdem noch.
Dabei ist aber nicht allein das Strafrecht gefragt. Es braucht vielmehr einen umfassenden Regulierungsansatz, der die verschiedenen Akteure im digitalen Raum adressiert und in Verantwortung nimmt. Dazu gehören vor allem Verpflichtungen von Plattformbetreibern, die Stärkung von Betroffenenrechten und im Falle schwerwiegender Rechtsgutsverletzungen muss auch strafrechtlicher Schutz gewährleistet werden.
Ja, gerade das Letzte finde ich eigentlich relativ wichtig, weil wir diskutieren natürlich jetzt nur über das Strafrecht, aber das Problem ist ja, wenn man ehrlich ist, immer, Leute wollen ja diese Inhalte aus dem Netz bekommen. Also ja. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man vor allem auch irgendwie Lösungswege schafft, weil das ist ja immer genau das Problem. Wie kriege ich das schnell raus, damit es nicht irgendwie ewig lang, wie im Fall von Colleen Fernandes, die da 5 Jahre lang hinterherläuft, über mich kursiert. Vielleicht manchmal sogar wichtiger, als dass der Einzelne dann im Zweifel nach dem passenden Delikt bestraft werden kann. Also das ist sicherlich sinnvoll, da einen Fokus drauf zu legen. Die Frage, ob das, was man Ulmen vorwirft, strafbar ist, müsste ja aber auch eigentlich, habe ich mir gedacht, eine Staatsanwaltschaft in Deutschland klären, oder? In Spanien, wo die beiden zeitweise gewohnt haben, da gibt es ja wohl Ermittlungen, habe ich gelesen. Aber in Deutschland, wie sieht's denn da aus, Henrik?
Genau, als gebürtiger Itzehoer fühle ich mich hier gleich doppelt zuständig, denn tatsächlich liefen Vorermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Da hat die Kollegin Iris Seiram einen ziemlich viel beachteten Tweet abgesetzt. Da hat sie gesagt, nach Auskunft der SDA sei eine Anzeige der Geschädigten bearbeitet worden. Man habe aber dann nach weiteren Unterlagen gefragt, aber keine erhalten. Das Verfahren sei dann vorläufig eingestellt worden. Man kann sich erstmal fragen, warum überhaupt Itzehoe? Darüber schreibt die Bild ausführlicher. Colleen hat in Berlin beim LKA Anzeige erstattet, damals gegen Unbekannt. Das war im November 2024 und im Weihnachten 2024 hat ja Ulmen laut ihren Angaben ja dann gestanden. Und im Januar gibt dann die Behörde in Berlin das Verfahren noch ab, verfügt. Es wird dann zu 202a StGB Ausspähen von Daten geführt, weil Colleen Fernandes im Norden Hamburgs, das ist also gerade noch in Schleswig-Holstein, also nicht mehr in Hamburg, aber nördlich der Grenze, einen Wohnsitz hat und der ist Zuständigkeitsbehörde eben in der SDA Itzehoe gelegen. Und ja, dann deswegen ist die Staatsanwaltschaft Itzehoe zuständig. Die Kriminalpolizei Pinneberg soll dann Fernandes schriftlich um Unterlagen gebeten haben und habe dann nichts erhalten. Und Colleen sagt, stimmt nicht, niemand habe sich mit ihr in Verbindung gesetzt, von Ermittlungen in Itzehoe habe sie erst aus dem Spiegel erfahren. In Itzehoe ist man jetzt natürlich auch wieder hellwach und sagt, die Wiederaufnahme sei folgerichtig nur noch eine Frage der Zeit, das zitiert die Bild. Auch das ist aber offenbar nicht so eindeutig. Denn in der SDA Potsdam, wo Fernandes und Ulm bis 2023 gelebt haben, also in Potsdam, nicht in der SDA, teilte auf Anfrage der Welt ein Sprecher mit, man habe keinen Prüfvorgang eingeleitet, weil die mediale Berichterstattung bislang keine Anhaltspunkte für Straftaten geliefert habe. Wie alles in diesem Fall sorgen auch diese Wendungen und Unklarheiten für allerlei Zungenschläge, die sich dann so lesen lassen, Fernandes habe geschlurrt und bei anderen klingt es als Gegenbeweis für die These, die Rechtslage reiche nicht aus, nach dem Motto selbst schuld, wenn man nicht genügend Unterlagen einreicht und so weiter. Und klar, für manchen ist das auch ein Beweis, es handele sich um eine männerhassende Kampagne. Das hat, glaube ich, jeder, der sich mit dem Fall jetzt ein bisschen beschäftigt hat, gesehen, dass da viele Spins unterwegs sind und ziemlich viele sind auch ein bisschen ekelhaft. Es bleibt insgesamt anstrengend.
Ja, Spins ist ja ein gutes Stichwort, ne? Denn das ist ja alles auch nicht nur für die Betroffenen persönlich irgendwie eine schlimme Geschichte und für die Politik jetzt ein Anlass tätig zu werden. Es ist ja auch eine Mediengeschichte geworden und hat damit natürlich auch, wie immer, wenn es um Verdacht von Straftaten geht, der dann berichtet wird, eine presserechtliche Komponente. Die wollen wir jetzt hier nicht auch noch zu sehr ausbreiten, aber wenn Herr Scherz, also der Anwalt von Christian Ulmen, darum bittet, nicht einseitige Berichterstattung zu übernehmen, dann macht er natürlich erstmal das, was er als Anwalt, als Interessenvertreter tun soll, aber er weist auch schon auf einen wichtigen Punkt hin. Und das ist, wenn einer Vorwürfe erhebt, beziehungsweise ein Magazin dann darüber berichtet und dann alle voneinander abschreiben, dann baut sich ja immer so eine Art mediale Welle auf, die dann über den Beschuldigten dann hereinbricht, ne, und die man auch im Endeffekt kaum noch eingefangen kriegt.
Ja, es wird halt geklickt wie verrückt. Und wer sich mit dem Presserecht ein bisschen beschäftigt hat, das darf man auch nicht so ohne weiteres. Also da muss man schon etwas mehr machen.
Genau, denn dieses, wie der Spiegel berichtet, was ja oft schon mal zu lesen ist, das ist eben nicht ausreichend. Dazu haben wir jetzt auch noch einen interessanten Gastbeitrag diese Woche von dem Kölner Pressrechtler Jörn Klaassen auf unserer Seite auf Back aktuell gehabt. Das packen wir euch auch noch in die Shownotes. Da geht es nämlich darum, dass wenn man so jetzt vor allem im Detail über Vorwürfe berichtet und die dann wirklich so wiedergibt, wie es im Spiegel stand, dann muss man sich grundsätzlich eigentlich auch selber ein Bild machen und dann eben selber auch die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung, die ja in der Rechtsprechung alle ausdekliniert sind, muss man dann selber einhalten. Das heißt, man muss auch zum Beispiel den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme geben und kann sich eben nicht so einfach machen zu sagen, ja gut, der Spiegel hat es berichtet und wir schreiben das jetzt so ein bisschen ab mit dem Verweis und dann passt das schon alles. Das geht halt eben so auch nicht.
Ja, und es hilft natürlich nicht darüber hinweg, dass sowas, solche Vorwürfe, wenn die denn detailliert geschildert werden, kleben bleiben, selbst wenn sich die Vorwürfe oder Teile der Vorwürfe im Nachhinein als unbegründet herausstellen.
Absolut, ja, das kann man ja bei Jörg Kachelmann, kann man das immer nachfragen, wie lange das dauert, bis man sowas wieder losgeworden ist. Deshalb natürlich wichtig, dass darüber gesprochen wird, deswegen machen wir das ja auch hier in dieser Breite. Aber man sollte natürlich auf der anderen Seite auch vorsichtig sein, was man öffentlich dazu sagt und schreibt und nicht immer nur pflichtschuldig hinterher schieben. Ja, auch für Ulm geht die Unschuldsvermutung, denn am Ende des Tages ist es natürlich erstmal so, ne?
Ja, also sie gilt wirklich die Unschuldsvermutung und wir haben ja auch gesehen, ich erinnere an den Fall Gelbhaar, wo die Grünen hier in Berlin der Meinung waren, man muss ihm einfach sofort alles glauben, sonst gilt es nicht, sonst ist es nicht gut sozusagen. Das war nur insofern ein anderer Fall, weil dort die Vorwürfe sich tatsächlich nicht erhärtet haben. Es gab dann irgendwann andere Vorwürfe, aber kurzum, man muss ein bisschen den kühlen Kopf bewahren und versuchen rational auf alles zu schauen. Und wir hoffen, wir sind diesem Anspruch gerecht geworden.
Die große, weite Welt.
Die Justizreform in Italien war ein wichtiges Projekt der Rechten unter der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d'Italia. Nun ist das Projekt in einer Volksabstimmung gescheitert mit 54 ablehnenden Stimmen und 46 dafür. Für Meloni ist das eine Riesenschlappe und sie hat auch schon Kabinettsmitglieder rausgeworfen, nämlich die Justizstaatssekretäre und die Kabinettschefin im Justizministerium. Rausfliegen wie ein Lambrusco-Korken, sagt man auf Italienisch angeblich, so schreibt das jedenfalls die Bild. Und ob das stimmt und was es mit der Justizreform nun auf sich hat, was genau da los ist in Italien, kläre ich jetzt mit einem Wandler zwischen den Welten, den Karlsruher Richter, Autoren, Kolumnisten und Speaker Alessandro Belladitta. Herr Belladitta, rausfliegen wie ein Lambrusco-Korken. Sagt man das überhaupt oder ist das Quatsch, den wir hier in Deutschland schreiben?
Das kann man so sagen, aber die Hintergründe sind ein bisschen vielfältiger, als die Bild-Zeitung suggeriert. Es geht darum, dass beide, Santanché und Del Mastro, schon ziemlich erhebliche Probleme mit der Justiz haben und Giorgia Meloni taktisch abgewartet hat, bis eben dieses Referendum vorbei ist, um die Konsequenz zu ziehen, die sie eigentlich viel früher hätte ziehen sollen.
Ja, also um die Bild-Zeitung an der Stelle in Schutz zu nehmen, ich habe jetzt diesen Satz rausgegriffen, aber tatsächlich scheinen die sich ziemlich auf die Justiz eingeschossen zu haben. Es gab da also wirklich Kommentare, die sehr scharf klangen und insofern ist das ja vielleicht sogar ein Benefit für den Rechtsstaat, wenn die jetzt weg sind. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Lassen Sie uns erstmal ganz kurz nochmal die Inhalte der Reform rekapitulieren, weil ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben das jetzt vielleicht nicht ganz so noch auf der Pfanne, was da jetzt eigentlich reformiert werden sollte. Was waren denn die wesentlichen Elemente?
Es gibt eigentlich zwei wesentliche Elemente. Element Nummer eins ist die Trennung der Laufbahn zwischen Staatsanwälte und Richter. In Italien gibt es einen Oberbegriff für beide Kategorien. Das ist eben la magistratura. Und ja, das ist das eine Element. Das andere Element betrifft die Selbstverwaltung. In Italien ist nicht nur die Richterschaft, sondern auch die Staatsanwaltschaft tatsächlich völlig unabhängig. Und diese Unabhängigkeit hat eine Konsequenz, nämlich eine Selbstverwaltung, eine Autonomie. Und das sollte eben reformiert werden. Der politische Einfluss sollte anders geregelt werden. Und das wollten die Italiener offensichtlich nicht.
Da war ja die Rede von, Sie hatten schon gesagt, Trennung der Laufbahn einerseits, was uns ja eigentlich ziemlich vertraut vorkommt und auch in Europa, glaube ich, überwiegend Standard ist. Und dann diese Einführung des Losverfahrens, dass also diese Mitglieder des Selbstverwaltungsgremien in der Justiz künftig per Los bestimmt werden sollen. Wenn man sich das jetzt anschaut, kann man sicherlich über alles Mögliche streiten, aber ist das nicht eigentlich was Positives, was gut ist?
Nicht für Italien. Die Trennung der Laufbahn wird ein bisschen so verkauft, als ob das einfach nur darum geht, dass man diese zwei Kategorien trennen soll. Wir haben in Italien tatsächlich ein System, was dazu führt, dass ja man relativ schnell die Seiten wechseln kann. Allerdings betrifft es ganz, ganz wenige Fälle. Also es sind wirklich ein paar Dutzend Fälle pro Jahr.
Seitenwechsel von wo nach wo?
Was ja, Staatsanwaltschaft, genau? Richterschaft. Also dass Richter man quasi, genau, okay, dass man da innerhalb der Laufbahn wechseln kann. Und umgekehrt ist es ja in Deutschland beispielsweise so, dass es einige Bundesländer gibt, wo man eben zu Beginn beides sein kann. Man ist zwar Richter auf Probe, aber in der Regel beginnt man bei der Staatsanwaltschaft, um dann eben eine Zeit als Richter zu verbringen, bis man irgendwann eine Planstelle hat. Das heißt, auch wir haben nicht eine glasklare Trennung beider Systeme. Mhm. Und das Problem liegt eigentlich gar nicht darin. Das wäre sicherlich eine Reform gewesen, wenn man sie anders verpackt hätte, hätte man das vielleicht auch sehr, sehr gut und mit guten Argumenten durchsetzen können. Das Problem ist, was der nächste Schritt wahrscheinlich gewesen sein sollte oder was geplant war seitens Giorgia Meloni, nämlich diese Trennung im Nachhinein zu nutzen, um dann tatsächlich die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft abzuschaffen. Und das ist im System Italien ein Riesenproblem und natürlich ein Affront und gleichzeitig ein Angriff an die Richterschaft. Man hat es auch an der Kampagne gesehen. Man hat immer wieder versucht, irgendwelche Fälle, in denen, was weiß ich, angebliche Massenvergewaltiger freigelassen worden sind, die Politik im Hinblick auf die Asylzentren, die dann wiederum angeblich von Richtern angegriffen worden sei, aufzugreifen. Also man hat wirklich eine Kampagne gemacht, die eigentlich mit der Reform nichts zu tun hatte und deswegen hat Giorgia Meloni da ein Rieseneigentor geschossen.
Also ist es im Grunde das, was man kritisieren kann, ist eher der institutionelle Angriff der Rechten, wie wir ihn ja auch in unterschiedlicher Schattierung in anderen Ländern erleben, auch bei uns ja. Also geht es ja auch um solche Themen, Vergewaltiger wird freigelassen, wenn man Leute abschieben will, dann stehen da die Gerichte immer im Wege. Also das sind ja Tonalitäten, ich will jetzt gar nicht bewerten, wie weit da irgendwelche berechtigten Anteile drin sind, aber die wir ja auch aus Deutschland kennen, aus anderen Ländern. Das heißt, das ist das Problem, aber nicht jetzt zwingend und unmittelbar das, was an Reform hart in Paragraphen gegossen.
Ja, es ist schlicht und ergreifend, ja, genau. Es ist schlicht und ergreifend diese Tendenz. Rechtspopulisten neigen dann dazu, sofort irgendwie entweder die Justiz oder die Medien oder beide zusammen gefügig zu machen. Mhm. Und man muss es sagen, wie es ist, die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft in Italien ist eine heilige Kuh. Und das hat auch etwas zu tun, dass Italien eine gewisse Tradition an Richter- und Staatsanwaltspersönlichkeiten hat. Man kann sich das in Deutschland kaum vorstellen, aber ein Giovanni Falcone zum Beispiel, ein Mafiajäger der 80er Jahre, ist wirklich in Italien eine Ikone. Und das Gleiche gilt für Nicola Gratteri, der Staatsanwalt derzeit in Neapel und die ganze Zeit gegen den Drangheta vorgegangen ist, ist ein Held in der italienischen Bevölkerung. Ja. Oder zum Beispiel Antonio Di Pietro, der wirklich den Korruptionssumpf Anfang der 90er Jahre aufgedeckt hat. Das sind wirklich Persönlichkeiten, die einen sehr hohen Respekt verdienen und die Italiener haben dann verinnerlicht, wenn es jemanden gibt, der wirklich Wächter unserer Verfassung ist, dann ist es eben die dritte Gewalt, dann ist es die Justiz und daran soll sich nicht ändern. Und deswegen, wenn es dann solche gewisse Tendenzen gibt, reagieren dann die Italiener und Italienerinnen sehr empfindlich drauf.
Wie kann das sein, dass Meloni sich da so verzockt? Wenn Sie jetzt sagen, das ist die Motivation der Italiener, dann ist das ja nichts, was jetzt aus dem heiteren Himmel kommt oder überraschend sein sollte, sondern damit müsste man dann ja doch rechnen, wenn man Italien kennt. Und ich gehe davon aus, dass Frau Meloni ihr Land kennt.
Ja, erstaunlicherweise ist es in Italien so, dass wenn Politiker glauben, relativ fest sozusagen an ihrem Posten zu sitzen und eine gewisse Mehrheit hinter sich zu haben, dass sie dann dazu neigen, die Verfassung ändern zu wollen. Das ist Matteo Renzi auch passiert vor einigen Jahren. Das ist Silvio Berlusconi auch passiert vor noch langer Zeit. Und das verstehe ich irgendwie nicht, aber das ist vielleicht ein bisschen Übermut. Und ja, Übermut kommt halt vor dem Fall.
Wir haben jetzt ja auch Kritik aus der EU gehabt an dieser Justizreform. Der Rechtsstaatsmechanismus ist aktiviert. Welche Rolle hat diese Kritik jetzt gespielt? Es gibt ja Stimmen, die sagen jetzt, das ist jetzt die große Stärkung des EU-Rechtsstaatsmechanismus. Das wird uns jetzt auch die Position gegenüber Ungarn zum Beispiel verstärken. Wie blicken Sie da drauf? Ist das jetzt ein eher inneritalienisches Ding, was da passiert ist? Oder hat das tatsächlich auch Auswirkungen auf die EU und den Rechtsstaatsmechanismus?
Da muss ich dezidiert sagen, dass tatsächlich im öffentlichen Diskurs Italiens, wenn es jetzt um die Justizreform ging, die EU eigentlich so gut wie keine Rolle gespielt hat. Es ist in der Tat so, dass die EU immer wieder betont hat, dass Rückschritte auch in Sachen Unabhängigkeit der Justiz nicht gut angesehen werden, weil wir eben einen gewissen Standard auch aufrechterhalten wollen. Und das ist sicherlich auch richtig, dass die EU da zumindest ein Monitum abgegeben hat. Aber auf der anderen Seite muss man klipp und klar sagen, die Italiener und Italienerinnen haben jetzt die Kritik von der EU nicht so berücksichtigt, um sich da beeinflussen zu lassen. Es ist ein internes italienisches Ding gewesen, was hier passiert ist. Und man muss auch klipp und klar sagen, Giorgia Meloni wollte tatsächlich mit dieser Reform offensichtlich ein Statement abgeben, eine symbolische Reform durchsetzen, so nach dem Motto, ich bin eine Macherin, und das ist ihr nicht gelungen.
Ja, dementsprechend ist sie jetzt ja auch, um noch einmal die Bild zu zitieren, angefressen, schrieben die, glaube ich. Und so sieht es auch aus, wie sie jetzt gerade agiert. Glauben Sie denn, es wird noch einen weiteren Anlauf für eine Justizreform light geben, oder ist das ganze Vorhaben jetzt vom Tisch?
Also die Justiz in Italien muss natürlich reformiert werden, aber an anderer Stelle. Italien hat ein Personalproblem. Es gibt einfach zu wenig Richter. Wenn man den Vergleich Italien-Deutschland macht, ist es zwar auf den ersten Blick nicht so, weil wir ungefähr gemessen an der Gesamtbevölkerung vergleichbare Zahlen haben. Aber wir vergessen immer in diesem Vergleich, dass wir in Deutschland die Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen haben, die unheimlich viel Arbeit den Richtern abnehmen. Sowas gibt es in Italien nicht. Und es gab zwar vor einigen Jahren, es ist wirklich lange her, Bestrebungen diesbezüglich was zu ändern, das hat man am Ende nicht gemacht. Und das sind Probleme, die italienische Justiz hat, effizienter zu werden, schneller zu werden, den Instanzenzug zu reformieren. In Italien gibt es immer zwei Tatsacheninstanzen, bevor es dann zu einer Revisionsinstanz kommt. Das verlängert die Prozesse unheimlich. Ja. Wir haben in Italien ein Riesenproblem mit dem Verjährungsrecht, weil einfach das Verjährungsrecht in den letzten zwei Jahrzehnten vor allem von Berlusconi und Konsorten eben immer wieder genutzt wurde, um Prozesse zu manipulieren. Da müsste wirklich eine Reform hin. Und am Ende des Tages kann man nur sagen, ich hoffe, dass sie die Finger davon lässt, die Justiz so zu reformieren, dass es ein Politikum wieder wird und dass man wirklich rangeht und die wichtigen Dinge ändert, weil ansonsten wird sie wieder eine Klatsche erleben.
Bleibt abzuwarten, ob jetzt dieses Scheitern vielleicht dann der sinnvollen Reform, wie Sie sie gerade skizziert hatten, im Wege steht. Wir bleiben da ein bisschen dran. Herr Bellardita, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie meinen?
Dann haben wir noch News vom BGH. Der hat diese Woche die Klimaklagen der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe gegen BMW und Mercedes abgewiesen. Die wollten erreichen, dass beide Hersteller ab 2030 keine neuen Verbrennerfahrzeuge mehr verkaufen dürften, weil sie sonst ihr CO2-Budget verbrauchen würden.
Sie stützen sich dabei ja erkennbar auf den bekannten Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Soll das heißen, nach deren Verständnis ist der Gedanke, dass Staaten CO2-Budgets haben, auf private Unternehmen übertragbar?
Genau, das ist so ein bisschen die Argumentation dieser drei DOH-Geschäftsführer gewesen. Die haben argumentiert, dass BMW und Mercedes durch ihren CO2-Ausstoß eben dieses globale Budget, was man so sich quasi so zusammenrechnen kann, über Gebühr strapazieren würden. Und dadurch müssten dann ja in der Zukunft, das ist ja auch so diese Logik des Klimabeschlusses vom BFFG damals gewesen, härtere Maßnahmen kommen, die dann wiederum die Freiheitsrechte aller umso stärker einschränken würden. Heißt, je später wir mit Klimaschutz anfangen, desto härter wird es dann eben. Und deswegen haben sie sich explizit auf diesen Klimabeschluss eben auch berufen und gesagt, dass man das eben auf diese Konstellation mit den Firmen übertragen könne. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Inhalt dieses Klimabeschlusses. Also das Bundesverfassungsgericht hat ja damals entschieden, dass das Klimaschutzgesetz des Bundes da zu kurz greife, weswegen Nachbesserungen notwendig seien, weil die Beschwerdeführer durch die Regelung in ihren Freiheitsrechten verletzt seien, weil hohe Emissionsausstöße jetzt eben dann dazu führen würden, dass künftig Freiheitsrechte beschränkt würden. Und dadurch sei praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, haben sie damals geschrieben. Deswegen müsste der Gesetzgeber sinnvolle Vorkehrungen treffen. Und das eben überträgt man jetzt auf Autohersteller, die dann sozusagen auch sinnvolle Vorkehrungen treffen müssten.
Okay, das verstehe ich noch. Verfassungsrecht, das kann auch Leistungsrechte beinhalten. Der Staat muss tätig werden, um die Freiheit zu schützen. Aber wie will man das jetzt zivilrechtlich einklagen, vor allem gegen private Unternehmen?
Das machen die über 1004 BGB, also dem bekannten Anspruch, Abwehranspruch, in Verbindung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht als so Grundlage der Freiheitsgewährleistung im Grundgesetz. Mhm. Und das ist eben beeinträchtigt durch die von den Autoherstellern nötig gemachten Beschränkungen in der Zukunft. Und BMW und Mercedes hätten eben einen erheblichen Anteil an den globalen CO2-Emissionen, beziehungsweise ihre Autos, die dann natürlich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Und würden eben dazu führen, dass man diese CO2-Budgets früher aufbrauche und man dann eben später umso härter einsparen müsse. Und deswegen hat man dann diesen Anspruch aus 1004 BGB, den man gegen sie dann geltend machen könne.
So, und der Bundesgerichtshof hat das aber so ja nicht mitgemacht.
Nee, genau, der trennt relativ klar zwischen staatlicher und privater Verantwortung. Ich habe da auch erstmal so ein Störgefühl gehabt, muss ich gestehen, als ich die Terminankündigung beim BGH gesehen habe und mir dann diese Argumentation durchgelesen habe. Und wie natürlich immer folgt mir der BGH da auch in meiner Rechtsauffassung und sagt, dass ich das Verfassungsgerichtsurteil eben an den Gesetzgeber gerichtet habe und nicht an Unternehmen. Und für einzelne Firmen gäbe es halt eben schlicht kein CO2-Budget. Also es gibt ja Vorgaben für Unternehmen, Klimaschutzvorgaben, die sich auch nach eigener Aussage zumindest auch halten. Und wenn Hersteller die geltenden Gesetze einhalten, sagen sie, dann können Gerichte ihnen keine weiteren Klimaschutzpflichten aufdrücken. Also der BGH sieht das so ein bisschen als politische Frage, die dann auch im Parlament entschieden werden muss. Also der Gesetzgeber müsste dann halt eben Unternehmen verpflichten, sich weiter zu engagieren. Und in einem Beitrag von meiner Kollegin Janina Schäfer auf Beck aktuell, den wir euch noch in die Shownotes packen natürlich, sagt auch der auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit spezialisierte Habilitant und Lehrbeauftragte Philipp Overkamp, dass 2021 man ja darauf abgestellt habe in Karlsruhe, dass gegenüber dem Gesetzgeber, dass sie eben aus den Pariser Klimazielen ein Emissionsbudget als Kontrollmaßstab ableiten lasse, also eine verbleibende Menge an CO2. Und ein solches Budget gäbe es nun nach Aussage des BGH eben nicht für Einzelunternehmen. Hier, sagt er, hält der BGH den Leitgedanken des verfassungsgerichtlichen Klimabeschlusses, wonach es durch unzureichenden Klimaschutz zu vorwiegenden Rechtsverletzungen kommt, für nicht übertragbar.
Das heißt, selbst wenn die DUH meint, die Firmen tragen überproportional zum CO2-Ausstoß bei, bleibt die Klage ohne Grundlage.
Genau, die Richter sagen, Emissionsobergrenzen existieren nur auf gesamtstaatlicher Ebene. Private können nicht verklagt werden und sich irgendwie an fiktive Budgets zu halten, die die DUH da selbst berechnet hat. Das wäre dann eben ein unzulässiger Angriff in die Rolle des Gesetzgebers, also sozusagen eine Stärkung des Parlaments, wenn man so will. Und solange BMW und Mercedes eben nicht gegen gesetzliche Vorschriften verstießen, sind sie rechtlich nicht zu belangen.
Und wie geht's jetzt weiter? Hat die DUH noch irgendeine Option?
Die DUH prüft laut Berichten momentan, ob sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen will. Allerdings wäre das dann ja eher wieder eine Frage nach staatlicher Regulierung, denn da kann man ja schlecht BMW und Mercedes verklagen. Also ob die Politik dann doch wieder strengere Gesetze machen muss für Autohersteller. Der zivilrechtliche Weg gegen Einzelunternehmen ist jetzt nach dem Urteil dann wohl eher durch, würde ich sagen.
Okay, die Regierung möchte ich sehen, die jetzt wieder strengere Gesetze für Autohersteller baut. Aber gut, wir werden es beobachten. In einer politisch wie juristisch vollen Woche haben wir noch ein paar News, die wir euch mitgeben wollen. Lahav Shapira, das ist der Bruder des Comedians Shark Shapira, den kennen vielleicht der ein oder andere, ist mit einer Antidiskriminierungsklage gegen die FU Berlin gescheitert. Er hatte der Unileitung vorgeworfen, zu wenig für den Schutz von jüdischen Studentinnen und Studenten zu unternehmen. Unterstützung hatte Shapira vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung erhalten. Das ist Felix Klein. Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Klage jetzt aber abgewiesen.
Ich erinnere mich noch, der Shapira, also Lahav Shapira, der Bruder von Shark, ne? Ja. Der hatte ja auch schon mal einschlägige Erfahrungen, kann man sagen, mit Übergriffen. Im Februar 2024 war es, glaube ich, da ist er von einem Kommilitonen zusammengeschlagen worden. Und der Strafprozess wegen dieses Überfalls, der läuft ja derzeit noch parallel am Berliner Landgericht im Berufungsverfahren.
Genau, sehr parallel sogar. Also er musste tatsächlich von dem einen Verfahren ins andere und wieder zurückspringen. Ja, Shapira hat Erfahrung damit, einschlägig ist richtig, da gibt es ein Foto von ihm, wo er den Mittelfinger der Kamera entgegenreckt und dann aber ein komplett zertrümmertes Gesicht hat. Shapira ist auch Enkel des 1972 vom palästinensischen Terroristen ermordeten Trainers des israelischen Olympiateams. Also es gibt so ein bisschen Anlass für ihn, sich um Antidiskriminierung zu kümmern, zumal an der eher linken der beiden Berliner Unis der FU. Aber das Verwaltungsgericht hielt die Klage schon für unzulässig, und zwar mangels Klagebefugnis. Shapira hatte sich auf das Berliner Hochschulgesetz gestützt. Da war 2021 eine neue Regelung eingeführt worden. Die Berliner Hochschule sei verpflichtet, Diskriminierung zu verhindern, und zwar auch bei antisemitischen Zuschreibungen. Das steht in, wer es nachlesen möchte, in 5b Berliner Hochschulgesetz. Das Verwaltungsgericht sagt jetzt aber, diese Pflicht sei nur eine allgemeine Pflicht der Hochschule. Sie diene nicht dem Individualschutz einzelner Betroffener. Ich zitiere mal aus der PM, die wir euch natürlich in die Shownotes packen. Vielmehr enthalte sie einen nur objektivrechtlichen Auftrag an die Hochschulen, auch im Rahmen von Konzepten, Diskriminierung zu verhindern und zu beseitigen. Gegen konkretes rechtswidriges Handeln anderer Personen stehe es dem Kläger frei, auf der Grundlage einschlägiger Bestimmungen des Hochschulordnungsrechts, des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts oder des Versammlungsgesetzes vorzugehen. Ja, für die Examenskandidaten Prüfpunkt drittschützende Norm, ne, in der Klagebefugnis. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also man kennt ja diese drittschützende Norm aus dem Nachbarschaftsrecht überwiegend, Rücksichtnahmegebot, auch im Bundesemissionsschutzgesetz findet man das. Dass das jetzt bei einem Antidiskriminierungsparagraphen, der eingeführt wurde, nicht gelten soll, wenn jüdische Studenten an der FU sich nicht mehr sicher fühlen, I don't know. Aber gut, es geht hier eben um nicht konkretes Handeln, sondern die Uni soll nur mehr machen. Das ist halt doch ein bisschen diffus. Ja, kleiner Treppenwitz der Geschichte sozusagen. In Israel ist diese Klagebefugnis viel, viel weniger streng als in Deutschland. Also dieses, was wir immer so nennen, Ausschluss der Popularklage und so. Da sind die viel relaxter. Also da kann ziemlich jeder gegen jeden klagen. So wurde mir das jedenfalls mitgeteilt, und das, daran hat sich wohl auch nicht viel geändert. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, hinweisen wollen wir noch auf drei kleine Dinge. Das wirklich spektakuläre Urteil im Fall Jascha G. aus Hannover, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dieses Staatsanwalts, der Kontakte zur organisierten Kriminalität pflegte und Ermittlungsinterne an Drogenbanden verriet. Jetzt hat ihn das Landgericht Hannover zu 8 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Jascha G. hatte im größten Kokainverfahren der europäischen Geschichte ermittelt. Da ging es um 16 Tonnen Kokain immerhin, die 2021. Ja, das ist, in Berlin geht das an einem Wochenende weg, aber naja, also 2021 wurde das über den Hamburger Hafen geschmuggelt, und Jascha G. hat da Tipps gegeben, damit die mutmaßlichen Haupttäter sich absetzen konnten. Das macht man natürlich nicht. Der Fall ist aber noch nicht vorbei, denn inzwischen richten sich fragende Blicke an das niedersächsische Justizministerium. Dort soll man schon Sommer 2020 Infos gehabt haben, dass es enge Kontakte zwischen Jascha G. und einem vorbestraften Mitglied der Hells Angels gegeben habe. Also insofern liegt in Niedersachsen ein Hauch von Italien. Wir hatten das Thema ja gerade. Dann noch ein Hinweis auf die aktuelle Folge Machtwechsel, in der Robin Alexander herausarbeitet, warum Steinmeiers Intervention in Sachen Völkerrecht historisch einmalig ist. Der Bundespräsident hat ja gerade seine Einschätzung zum Besten gegeben, dass der Angriff auf Iran völkerrechtswidrig sei. Er befindet sich damit sicherlich in einer Mehrheit, zahlenmäßig jedenfalls. Das widerspricht aber nicht nur der Passivität von Merz, der erstmal sagte, naja, wir wollen hier keine Belehrung machen, sondern, und das arbeitet Alexander relativ genau raus, auch anderen Äußerungen der Bundesregierung im Nachgang, die eher als eine Legitimität des Angriffs gelesen werden könnten. Hier streiten sich also Verfassungsorgane, ganz spannend. Und zum Schluss noch, erinnert ihr euch wahrscheinlich an das Bundesgerichtshofsurteil zum dauerhaften Kanzleiraum, den ein Anwalt eigentlich haben sollte? Demnach reicht ein Kanzleisitz in einem Bürocenter nicht aus, trotz umfassender Schutzmaßnahmen. Wir hatten darüber berichtet. Das Argument, das Kernargument war, es könnte ja Laufkundschaft kommen. So, der betroffene Anwalt hat nun offenbar Verfassungsbeschwerde eingelegt. Darüber berichtet Martin Huff, diesmal für die LGO, und er zitiert aus dem Schriftsatz: Der BGH hätte demnach, wenn er schon einen dauerhaft angemieteten Raum für einen niedergelassenen Rechtsanwalt verlangt, bei einem Syndikus-Rechtsanwalt die Kanzleisitzbefreiung als weniger gravierenden Eingriff in die Berufsfreiheit prüfen müssen. Das ist eins der Argumente, die da vorgebracht werden. Huff berichtet auch über die Verwirrung unter den Rechtsanwaltskammern, denn da hat man zum Teil eine deutlich liberalere Auffassung als in der Kammer Berlin, um die es hier ging. Und man bekomme zudem mit, und das überrascht wahrscheinlich niemanden, der uns Pappenheimer kennt, dass Kollegen inzwischen bei den Kammern angeschwärzt werden, weil sie keine Räume haben. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt aus meinen jederzeit für jeden zugänglichen und besuchbaren Kanzleiräumen. Max, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Famous Last Words habe ich heute nur in der Form, dass mich das doch irgendwie überrascht. Also, dass man sich da gegenseitig anschwärzt.
Ja, natürlich.
Ja, Wahnsinn. Also, ich meine, vielleicht sollte man sich unter Juristen auch über gar nichts mehr wundern, aber das ist ja doch irgendwie eine Kollegensauerei, oder? Also.
Es ist dasselbe wie im Datenschutzrecht. Da hatte ich auch schon Leute, die mich angeschwärzt haben bei der Datenschutzbehörde, weil sie gefunden haben, dass meine leicht ironische Datenschutzerklärung irgendwie nicht ausreicht. Und die haben natürlich irgendeinen Brass dann auf mich gehabt, wegen irgendeiner Kolumne oder sonst was. Und ich meine, das passiert doch. Wir kennen doch unsere Anwälte. Naja.
Jeder braucht irgendein Hobby.
Ja,
ne?
Eben. Jeder braucht ein Hobby, und Anwälte haben dann eben das Petzen. Was soll's. Wir sagen Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Wir sagen Dank an unseren Producer Matthias Pletz. Danke an euch fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast und sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Und schreibt uns, vor allen Dingen, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Kommende Woche machen wir eine kleine Osterpause, wenn nicht gerade Weltumstürzendes passiert. Bis also übernächste Woche. Max, willst du jetzt die Ehre haben, das letzte Wort zu sprechen?
Ich darf heute. Ich probiere es einfach mal. Bleibt uns gewogen. Ciao.